Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Podcasts Interview for Future. Heute wollen wir uns um den Amazonas-Regenwald kümmern, der ja wie so vieles unter den ständigen Corona-Schreckensmeldungen ein bisschen in der medialen Aufmerksamkeit verschwindet. Leider nicht nur in der medialen Aufmerksamkeit verschwindet, sondern er verschwindet ja tatsächlich. Und um sich das ein bisschen genauer anzuschauen, habe ich mir heute die Frau Elke Mannigel von Oro Verde eingeladen. Hallo Frau Mannigel. Ja, stellen Sie doch erstmal sich persönlich vor und wer sind Sie, was haben Sie für einen Background? Was machen Sie persönlich bei Oro Verde? Also was ist Ihre Aufgabe? Theoretischen als auch den praktischen Blick auf die Regenwälder. Wollen wir erstmal zum Amazonas-Regenwald so ein paar allgemeine Fragen klären. Wie alt ist der denn etwa? Also jetzt auf heute gesehen, wie viel Prozent der globalen, es gibt ja nicht nur Amazonas-Regenwald, es gibt ja noch mehrere, wie viel Prozent macht der Amazonas-Regenwald aktuell noch aus von den weltweiten? Man hört ja gerade momentan hier Bolsonaro als Präsident von Brasilien. Ist es in den anderen Ländern auch so schlimm, dass das von Regierungsseiten da so viel auf Abholzung gesetzt wird? Oder ist da Brasilien schon Ausnahmefall gerade? Regierung Bolsonaro ist natürlich gerade ein extremer Fall. Es ist ja jetzt auch sehr viel schneller geworden, die Abholzung im Vergleich zu den Vorjahr oder Vorregierungen. Wie ist denn das, wenn man das noch so ein bisschen einordnet? Also irgendwann ist natürlich auch der Regenwald weg, wenn man einfach weiter abholzt. Viel, was da passiert, ist auch in Brasilien noch illegal, aber man schaut weg. Und jetzt mit Corona ist auch nochmal ein zusätzlicher Faktor. Wenn das jetzt so weitergeht, also nehmen wir mal an, den schlimmsten Fall, dass die Abholzung geht so weiter, wie sie jetzt ist, wie lang kann man sich, also grob gesagt, wie lang ist der Amazonas-Regenwald überhaupt noch vorhanden?
Quadratkilometer und 10.000 Quadratkilometer gehen pro Jahr verloren, da ist noch relativ hier immer wieder das Wasser aufsteigt, abregnet, verdunstet, aufsteigt, abregnet. Und dass dieser lokale Wasserkreislauf ganz wichtig ist, um den Wald in der Region zu erhalten. Und es gibt Studien, die sagen, wenn ein paar Jahre hintereinander eine Trockenheit herrscht, dass dann dieser Kreislauf unterbrochen wird und der Wald schneller austrocknet und dann eben auch anfälliger ist. Für Regen, für Feuer, für Zerstörung. Und dass das so ein Kipppunkt sein kann, der dann irgendwann sehr schnell dazu führt, dass der Wald verloren geht, ohne dass der wirklich der ganze Amazonas abgeholzt werden muss.
Für die Austrocknung ist dann mehr die Temperatur, also Klimawandel, verantwortlich oder auch durchaus die Größe vom Wald als Faktor oder wahrscheinlich beides?
Das ist auch die Größe vom Wald, die Funktionalität des Waldes, die verschiedenen Arten, die da zusammenspielen. Aber natürlich wird das mit dem Klimawandel auch begünstigt, wenn man
wärmer wird. Wie ist das dann mit der Klima in Brasilien oder überhaupt im Amazonasgebiet? Weil wir kriegen es jetzt hier mit, wir haben April, fühlt sich an wie Juni. Ist jetzt auch schon das dritte Mal in Folge, oder noch mehr, weiß gar nicht genau. Wie ist denn so die Entwicklung? Also auf verschiedenen Regionen auf der Erde entwickelt sich ja die Temperatur unterschiedlich. Wie ist das in der Region?
Da bin ich mir nicht sicher, was die aktuelle Temperaturentwicklung oder Entwicklung einer Amazonasregion angeht, weiß ich jetzt nicht. Bin ich überfragt, was da
okay. Müssen wir noch nachrecherchieren. Und dann ist die Gefahr tatsächlich, dass er irgendwann von selbst versteppt, oder?
Genau, das ist da, weil einfach die Wälder eben nicht mehr genug Wasser in der Region halten und zirkulieren. Deswegen kann es eben dazu führen, dass die Region relativ schnell austrocknet. Wie schnell und wann das geht, das ist schwer zu sagen. Es gibt wissenschaftliche Studien, wo Forscher mal wirklich den Boden mit Folie ausgelegt haben, wo klar was passiert, wenn gar kein Wasser mehr unten an die Bäume kommt und halt festgestellt haben, dass es relativ schnell geht, dass die Bäume vertrocknen dann. Obwohl das ein Regenwald ja immer auch mit viel durch eine hohe Luftfeuchtigkeit auszeichnet, dass doch, wenn eben dieser lokale Wasserkreislauf nicht mehr funktioniert, es eben ein paar Jahre hintereinander nicht mehr regnet, dass es schnell zu Austrocknungserscheinungen kommt.
Okay. Naja, die Entwicklung ist wahrscheinlich zu sehen, aber wie Sie selber sagen, ist es ein bisschen schwierig, so eine Prognose zu sagen. Man hat ja immer die Debatten mit Klima allgemein. Die einen sagen, das ist menschgemacht, die anderen sagen nein und dann geht es hin und her. Und gerade bei sowas sehe ich jetzt einfach mal als einfaches Gegenargument, naja, man kann nicht in die Zukunft schauen, das ist ein kompliziertes Ding so, da braucht man einem jetzt gar nicht erzählen, wie das in 10 Jahren ausschaut. Aber Prognosen werden ja gemacht. Wie werden die denn, also was, wie werden die so aufgebaut? Welche Daten greift man da? Datensatz durchaus zurück, der jetzt, weiß jetzt nicht, wie weit in die Vergangenheit geht, aber das sind ja auch Graphen, die man ablesen kann, Entwicklungen, die man ablesen kann. Oder wie darf man sich das vorstellen? Ja. Sie haben es auch schon ein paar Mal gesagt, Kipppunkt, also ist ja natürlich ein Begriff, Kipppunkt, was ich so sagen hier, Eisschilde und gibt es ja verschiedene Sachen, wenn die einmal losgehen, dann werden sie kaum aufhaltbar sein. Der Amazonas-Regenwald ebenso. Können Sie das ein bisschen umschreiben? Welche Effekte das dann hat und so weiter und so fort.
Genau, also man sagt, dass in der Amazonas-Region ungefähr der Kohlenstoff gespeichert ist, den wir in 15 Jahren in die Luft pusten weltweit. Mhm. Man hat sich überlegt, wie viel CO2 das ist, was dann auf einmal frei
Ist es in der Politik, so allgemein mal gesprochen, Weltpolitik, sehen Sie das da als klaren Punkt oder wird sowas eher verdrängt? Natürlich, da sind wir auch wieder beim Wirtschaftssystem, ist natürlich für viele Leute einfach der Preis entscheidend, wenn das Bio-Würstchen dreimal, viermal so viel kostet. Es ist der Preis wert, ist gar keine Frage. Und dass man jetzt irgendwie ein Kilo Hackfleisch für 3 Euro kriegt, ist natürlich ein Unding. Aber leider ein Einfluss der... Wie Sie sagen, ich kann ja selber, dass wenn jetzt, also ob man Amazon kauft oder nicht, viel Brandrodung ist nun mal auch illegal und das schert die wahrscheinlich dann auch nicht, wenn der gekauft wurde irgendwo, sondern was gerodet ist, ist halt gerodet. Zur Brandrodung würde ich nochmal ganz gern einfach ein bisschen eine Vorstellung kriegen, wie ist das so, ist das sehr gezielt, also wenn da Schneisen abgesteckt und die Fläche wird niedergebrannt oder setzt man da eher darauf, dass man Brände anheizt und die sollen einfach schön unkontrolliert brennen. Wie läuft das so ab?
Ja, was ganz spannend ist, dass es gibt in Brasilien eine Gesetzgebung, wie das gemacht werden muss, wenn man Brandrodung machen will, dass man das möglichst vorrangig macht, dass man Leute dort den Bescheid sagt, dass man das machen will, dass man eine Brandschneise um das Gebiet, was man abfackeln will, drumherum macht. Allerdings braucht man dann dafür auch eine Genehmigung von der örtlichen Behörde, die das eigentlich gutheißen muss. Wenn man einfach das Land in Brand setzt und sagt, da ist ein Auto vorbeigekommen, das hat ein Feuerzeug oder hat ein Streichholz oder eine Kippe aus dem Fenster geworfen und das hat einfach angefangen zu brennen, dann muss man den ganzen Genehmigungsprozess nicht machen. Das heißt, es ist viel einfacher, illegal sodass oft diese Bestimmungen nicht eingehalten werden, eben keine Brandschneisen gemacht werden. Die meisten Brände zurückzuführen sind auf illegale Rodung und auf einfach Feuer, die intentional gelegt worden sind, um das Land urbar zu machen, aber die eben nicht genehmigt worden sind vorher.
Okay, aber dann, wenn man schon gerodet hat, dann darf man natürlich auch Soja bauen, da sagt dann keiner was dagegen.
Rinderweiden umgewandelt werden in Sojaflächen und dann die Rinderweiden dann der Wald gerodet wird. Das Lauria-Feld gerodet, sondern das Lauria-Feld wird auf die Viehweide gemacht und dafür werden die Viehweiden weiterhin im Wald wandern.
Okay, also man bedient sich dann aller Tricks, die man irgendwie handhaben kann. Das führt mich jetzt nochmal zu einem Gedanken, der natürlich jetzt nicht direkt Ihr Fachbereich betrifft, aber Ihre Erfahrung vielleicht. Muss man ein bisschen vorsichtig sein aus der Entfernung, aber trotzdem, finde ich, sollte man da auch mal hinschauen. Also jetzt hat man jetzt zum Beispiel in Brasilien einen Bolsonaro und die Fakten über Klimawandel, auch welche Auswirkungen das höchstwahrscheinlich über den Amazonaswald hat, das ist ja alles bekannt. Es ist ja nicht so, dass wir da jetzt nicht wissen, was passiert, sondern es ist ja alles relativ klar und immer wieder wiederholt. Und letztlich, also ich sage es mal ganz bewusst ein bisschen übertrieben, letztlich ist dieses gezielte Handeln von jemandem wie Bolsonaro hat das Potenzial, auf mittellange Frist in sich zumindest, ein entscheidender Kipppunkt zu sein, der den Klimawandel dann so befeuert, dass wir es nicht mehr aufhalten können. Also nehmen wir jetzt mal an, der eine Kipppunkt löst den anderen aus, aber nun Bolsonaro hat diesen einen Kipppunkt ganz sehenden Auges zugelassen. Das ist ja, also wenn ich mir das mal so überlege, da sehenden Auges zulassen oder sogar noch dafür sorgen, dass mehr oder weniger unser Planet den Bach runtergeht. Da muss doch jemand also einfach geistig auch ja irgendwie echt ein Problem haben. Also das, was ist das für ein Typ? Haben Sie da so ein bisschen Einblick?
Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch oft stelle und viele Freunde, die ich noch in Brasilien habe, sich auch immer wieder stellen. Also ich glaube, dass Bolsonaro einfach ein Mensch ist, der sehr viel gewählt worden ist. In Brasilien, dass es auch viele Leute in Brasilien auch aus allen Schichten gibt, die ihn unterstützen.
Na gut, aber die Nazis damals in Deutschland wurden auch demokratisch gewählt. Und dass die nicht ganz beieinander waren, ist klar. Also
genau, aber das ist, wo ich glaube, wo wir eigentlich viel, viel mehr Aufklärung auch noch brauchen, wirklich zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich die wahre politische, die wahre Wissenschaft, was steckt eigentlich wirklich dahinter, was sind die wahren Fakten, weil ich glaube, ich gerade heutzutage immer wieder
das Ding. Ich meine, die Politik lässt sich auch ganz oft, also je extremer, desto deutlicher zu sehen, nicht mit ihrem Parteiprogramm oder ihrem Programm wählen, sondern mit einem Gesicht und einem einfachen Slogan und was dann dahinter steht. Also ich meine, in Deutschland, die AfD ist ein bestes Beispiel. Mut zur Wahrheit und im Endeffekt nur Humbug, den sie erzählen und haben auch damit einen gewissen Erfolg. Sehen Sie da auch vielleicht einen Ansatzpunkt, dass man Leuten nicht nur die Politik, die zu erwarten ist, sondern tatsächlich auch der Mensch, der dahinter steht, dass man das deutlicher macht? Also ich persönlich würde Bolsonaro auch mein Kind nicht anvertrauen über Nacht, also einfach aus menschlichen Gründen.
Mehr in Systemen zu denken, mehr komplex und vernetzt zu denken, zu gucken,
Genau, da haben wir vielleicht eine Chance mit Corona, weil das ist ja jetzt auch keine plötzliche Katastrophe. Also 11. September war eine plötzliche Katastrophe, dann konnte man sich 2 Wochen lang irgendwie ganz doll aufregen und dann kam das nächste. Und jetzt, also flatten the curve ist ja auch so dieser Dings bei Corona, das gleiche ist ja mit dem Klimawandel auch. Dass da vielleicht so ein Bewusstsein entsteht für diese Prozesse. Genau. Wenn Sie jetzt konkret noch was haben, muss ich sagen, fehlt Ihnen, wollen Sie gerne noch irgendwie loswerden? Wäre jetzt ein Moment. Ansatz, da vielleicht eine Möglichkeit, dass sich einfach auch Bürger beteiligen. Also klar, jemand, der jetzt in Bonn wohnt, wird wahrscheinlich wenig sich beteiligen können, aber einfach auch, dass man Leute ins Boot holt, die meinetwegen vielleicht in Südamerika oder in anderen Regionen wohnen und vor Ort Berichte schicken können. Oder gibt es da irgendwie Möglichkeiten, sich als Interessierter zu beteiligen, unterstützen? Ja, Frau Manigel, dann danke ich Ihnen herzlich fürs Interview und wünsche noch einen angenehmen Tag. Ja.